großartig, dass du da bist. Hoffe, du hast schon Platz gefunden, wenn du ein bisschen nachgekommen bist. So, hier vorne sind noch Plätze, sonst stuhlen wir noch kurz nach, dass keiner stehen muss. Die Teenies dürfen zu den Teenies, die Kinder sind schon im Kindergottesdienst und wir sind hier und wir spulen ein paar Jahre zurück. 1986, am 26. April, ist nachts um 1.23 Uhr in Tschernobyl der Reaktor explodiert. Manche von euch können sich vielleicht noch daran erinnern, das Reaktorunglück in Tschernobyl. Knapp 40 Jahre her. Wenn ich es richtig recherchiert habe, sollte ein Testlauf gemacht werden, ob die Stromaggregatsversorgung funktioniert. Und irgendwas ist völlig schief gelaufen und in Block 4 ist der Reaktor überhitzt, explodiert und hat so eine heftige Explosion verursacht, dass der Schirm, 1000 Tonnen, so ein Eisenschirm, 1000 Tonnen schwer, der über diesem Reaktor angebracht war, um Strahlung zu verhindern und als doppelter Boden eine Absicherung zu geben, in die Luft gehoben wurde und auf einmal radioaktive Strahlung in die Atmosphäre geblasen wurde, in einer Dimension, wie wir es davor und danach nie mehr erlebt hatten. Infolge des Reaktorunglücks schätzt man, dass 4000 Menschen gestorben sind. Einige direkt und unmittelbar, weil sie ganz nah am Geschehen waren. Andere viele Jahre später, einfach durch Verstrahlung, Krebs verursacht und so weiter. 4000 Menschen, toxische Strahlung. Unser Thema aktuell ist toxic, giftig. Und wir wollen uns mit giftigen Einflüssen beschäftigen heute in dieser Predigt. Dinge, die auf uns einstrahlen, einwirken, die uns kontaminieren. Man versucht sich zu schützen vor dieser atomaren Strahlung. Landwirte wurden gebeten, ihre Milchkühe im Stall zu lassen. Eltern haben ihre Kinder nicht mehr auf den Spielplatz gelassen. Mütter haben abgestillt und auf Milchpulver umgestellt. Das Gemüse, das im Garten angebaut war, hat man vernichtet und hat auf Dosengemüse umgestellt. Verrückte Zeit, 1986. Man hat alles gemacht, was man kann, um sich zu schützen vor diesem toxischen Einfluss. Und es ist gut, dass wir als Gesellschaft an vielen Stellen Schutzmaßnahmen etabliert haben, die uns schützen vor toxischen Einflüssen. Manche können sich vielleicht noch daran erinnern, vor 2007 war es in deutschen Restaurants noch erlaubt zu rauchen. Das klingt heute wie von einem anderen Planeten. So, du bist ins Restaurant gegangen, Gyros mit Pommes, und bist nach Hause gegangen, völlig verqualmt, deine Haare, deine Kleider, konntest du nichts mehr gebrauchen. Alles einmal in die Wäsche. Passivraucher sind wir alle geworden, ob gefragt oder nicht. Einfach nur, weil wir was essen gehen wollten. Und es ist gut, dass wir als Gesellschaft Schutzmaßnahmen unternommen haben, die Menschen schützen vor toxischen Einflüssen. Wenn du zum Zahnarzt gehst und dein Kiefer gerönt werden muss, dann wird alles getan, um alle Körperstellen abzuschirmen, so gut es geht, dass die Röntgenstrahlung auch nur wirklich dorthin kommt, wo sie wirklich hin muss. Wenn wir nach Ägypten in Urlaub fliegen, dann nehmen wir Sonnencreme mit, um uns vor dem UV-Licht zu schützen. Als Kinder kannte ich Lichtschutzfaktor 3, 6, vielleicht 8 und 12 noch. Heute gehen wir in Urlaub mit Lichtschutzfaktor 30, 50 und 60, alles wasserfest und zweimal am Tag einschmieren, weil wir uns schützen wollen vor dieser gefährlichen Strahlung. Asbest darf nicht mehr verbaut werden und wo es verbaut ist, muss es rausgenommen werden und es darf nur jemand ran mit Ausbildung, mit Schutzkleidung, mit Atemmaske, weil wir uns schützen vor toxischen Einflüssen. Und es ist gut, dass wir uns an so vielen Stellen vor toxischen Einflüssen schützen. Aber ich frage mich, wer schützt eigentlich unsere Seele vor toxischen Einflüssen? Es ist gut, dass wir unseren Körper schützen vor toxischen Einflüssen. Aber wer schützt deine Seele? Was wir verstehen müssen ist, du und ich, wir sind eine lebende Seele. Wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, ganz am Anfang, erstes Buch Mose, Kapitel 2, Vers 7, da heißt es, da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und haucht in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Lass mal ganz kurz drüber nachdenken. Du und ich, wir sind nicht ein Körper mit einer Seele, sondern wir sind eine Seele mit einem Körper. Die Bibel sagt, wenn dein Körper seinen letzten Atemzug nimmt und du stirbst, dann wird dein Körper zerfallen, 1,50 Meter tief und am Ende wird ein Häufchen Asche und Staub übrig bleiben. Aber deine Seele lebt ewig weiter. Warum? Weil deine Seele nicht von deinem Körper abhängig ist. Andersrum schon. Dein Körper ohne deine Seele ist nur ein Zellklumpen. Dein Körper ohne eine Seele ist nur eine Ansammlung von Molekülen. Du und ich, wir sind nicht ein Körper, der eine Seele hat, sondern wir sind eine Seele, die einen Körper hat. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nur auf unseren Körper achten, sondern auf unsere Seele. Weil deine Seele dein wahres Ich ist, weil deine Seele ewig lebt. Und deswegen sagt Jesus zu den Menschen in seinem Umfeld, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber Schaden nimmt an seinem Leben. Man muss nicht Griechisch können, um die Bibel zu verstehen. Aber manchmal ist es spannend nachzulesen, was in der Originalsprache, die damals gesprochen und geschrieben wurde, Koine, eine altgriechische Form, geschrieben ist. Das heißt es, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber Schaden nimmt an seiner Psyche? Wir kennen das so, Psyche. Psyche meint unsere Seele, unsere Emotionen, unser Verstand, unser Wille. Was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, sagt Jesus, aber am Ende Schaden nimmst an deiner Psyche? Als VfB Stuttgart-Fan wäre ich ja schon froh, wenn wir mal wieder die deutsche Meisterschaft gewinnen würden. Müsste gar nicht die ganze Welt sein. Einfach nur mal gegen Bayern München. Einfach nur mal ein DFB-Pokal. Vielleicht hast du gar nicht Ziele, die ganze Welt zu erobern. Aber wir alle haben Ziele. Wir alle lieben es, zu gewinnen. Wir alle lieben es, Dinge zu erreichen. Und es ist gut. Es ist gut, wenn Gott eine Leidenschaft in dich reingelegt hat, Dinge zu erreichen, Dinge zu ermöglichen, voranzukommen im Leben, was zu verdienen. Aber was bringt dir all das, dein Häuschen, dein Auto, dein Swimmingpool, wenn du den Preis dafür bezahlst, dass deine Psyche dran kaputt geht? Die Statistik sagt, dass im Jahr 2001, das war die älteste Statistik, die ich gefunden habe, 132 Millionen Krankentage in Deutschland auf psychische Erkrankungen zurückzuführen war. Bei 40 Millionen Erwerbstätigen roundabout sind es gut 3 Tage, die der deutsche Arbeitnehmer im Schnitt krank ist aufgrund von psychischer Erkrankung. Wenn du es hochrechnest auf ein Leben, 30, 40 Arbeitsjahre, sind es 120 Tage, die jeder einzelne von uns im Schnitt, statistisch gesehen, zu Hause ist krank, weil seine Psyche leidet und nicht in der Lage ist, arbeiten zu gehen. Ein halbes Jahr unseres Lebens sind wir im Schnitt krank, weil unsere Seele leidet. Jesus sagt, was nützt es, wenn wir die ganze Welt gewinnen, aber dabei Schaden nehmen an unsere Psyche. Schon im Alten Testament heißt es in Sprüche 4, Vers 23, bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wie wir alle kennen hoffentlich Menschen, dass ein Herz so sprudelt, wie eine Quelle von Freude, von Frieden, von Ermutigung, von Trost, dass du sagst, das ist einfach schön, mit dieser Person Kaffee zu trinken. Eine halbe Stunde mit Maria, eine halbe Stunde mit Anton, eine halbe Stunde tut meiner Seele gut, weil da sprudelt was. Das Alte Testament sagt, bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und es ist was Aktives, bewahren ist was Aktives. Es gibt so viele toxische Einflüsse, die versuchen, die Quelle deines Lebens, dein Herz, zu verunreinigen. Aber nur mal so ein paar skizziert, du kannst deine eigene Liste für dich machen. Als wir noch jung waren, ich und meine Frau, also im letzten Jahrtausend, wenn wir einen Filmabend gemacht haben, dann mussten wir noch ins Auto steigen, nach Nördlingen fahren, in die Videothek. Vielleicht wisst ihr noch, wovon ich spreche. Videothek. Da bist du dann reingelaufen und da gab es Regale mit so DVD-Cover, also VHS kennen wir auch noch, aber DVD-Cover. Und da bist du dann durchgelaufen. Meine Frau hatte links so ihre Lieblingsregale, ich hatte rechts meine Lieblingsregale. Und nach 10 Minuten haben wir uns getroffen und gesagt, Schatz, schon was gefunden? Nee, noch nicht. Nochmal gesucht und so. Und manchmal hast du den Film gefunden und dann hast du deine Frau verloren und dann musstest du deine Frau wieder finden und bist deine Frau gefunden. Dann hast du den Film wieder verloren gehabt, weil du nicht mehr wusstest, wo er steht. Und für solche wie uns gab es dann so eine Top 20. Da waren so die Top 20 Filme, die Lieblingsfilme des Durchschnittsdeutschen. Als wir angefangen haben, Filme zu schauen, waren in der Regel die Top 20 und welche Komödien und welche Liebesfilme und ein Abenteuerfilm, mal ein Actionfilm, vielleicht auch mal ein Thriller. Aber über die Jahre, ich war schockiert, wie viele Horrorfilme es in die Top 10 geschafft haben. Und ich denke mir, wer schaut sich sowas an? Also ohne Verurteilung. Aber wie kann die Seele das aushalten, sich 90 Minuten Horror reinzuziehen und dann friedlich ins Bett zu gehen und von Blumenwiesen zu träumen? Und mir geht es gar nicht gegen Horrorfilme, manches sind Kinderfilme. Und ich denke mir, da sind so viele Feen, so viele Kobolde, so viele Hexen drin. Ich weiß nicht, ob es jeder Seele gut tut. Ich frage mich, ob es überhaupt einer Seele gut tut. Filme. Wenn wir Musik hören, also ich bin ja bekennender Nicht-Musikhörer. Ich kann 4 Stunden Auto fahren, nur mit mir alleine. Und ich singe auch nicht. Einfach nur ich. Stille. Vielleicht liegt es daran, dass ich 3 Kinder habe. Und so, einfach mal Ruhe. Aber wenn du einfach mal so durchgehst, was für Lieder im Radio laufen, sag gar nicht, dass du die hörst, aber die im Radio laufen und du mal auf den Text achtest, also nicht nur auf die Optik von der Sängerin, sondern auch nicht nur auf den Takt oder auf die E-Gitarre, sondern auf den Text. Wie viel Schrott? Wie viel Müll? Manches ist in Volksmusik gekleidet und denkst, heile Welt. Aber wenn du mal auf den Text achtest, denkst du, was für ein versautes Lied. Wie krank ist das? Und wir singen mit und wir krölen, weil wir denken, alle krölen und es ist der Refrain und die Strophe. Aber nicht alles, was da drin vorkommt, ist gut für unsere Seele. Junge Leute hören vielleicht kein Radio mehr, aber Social Media ist überall. Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest. Nicht alles daran ist schlecht, aber achte mal darauf, was ein Einfluss in dein Leben da reinkommt, weil du dich vergleichst mit Menschen, weil du anfängst, Dinge zu begehren, Dinge anzustreben oder weil es einfach nur Zeit klaut, die eigentlich für andere Sachen viel besser einzusetzen wären. Die Älteren von uns wissen vielleicht gar nicht, was Instagram ist, so, aber vielleicht kennst du eine Zeitschrift, also Zeitschriften. So. Und es gibt auch Sachen, die sind gar nicht per se schlecht. Instagram ist nicht schlecht. Die Frage, was du mitmachst. So eine Gartenzeitschrift kann Wunder wirken. Ich staune, wie schön Pflanzen sein können, wenn man sie richtig behandelt. Die kann ja sogar blühen, habe ich noch nie gesehen. Und die ist ja bunt, ich kenne die nur grün. Fantastisch, was du alles lernen kannst durch eine gute Gartenzeitschrift. Aber wenn du nicht Acht gibst, kann es auch toxisch sein und auf einmal ist dein Garten nicht mehr gut genug. Auf einmal hast du einen falschen Ehemann, weil der hat keinen grünen Garten, aber du liebst Blumen. Und auf einmal kommt dieser Garten zwischen dich und deine Ehe. Vielleicht ist es eine Motorradzeitschrift und welche Autos, mit denen du dein Leben beschäftigen kannst und deine Frau sagt, lass uns über irgendwas reden, aber nicht Autos und dir fällt gar nichts ein. Denn über was kann man noch reden, wenn es nicht PS hat? Wen interessiert es? So, Videospiele. Mir geht es gar nicht nur um die schlechten Videospiele, aber es gibt Videospiele, die sind grundsätzlich gut, die sind nett, die sind unterhaltsam, aber die können dein Leben so konsumieren, dass du für gar nicht mehr Zeit hast. Du kommst von der Schule nach Hause und sitzt vor die Konsole und es wird dunkel und du weißt gar nicht, wo die Zeit hingegangen ist. Keine Freunde, kein Fußball, alles nur Konsole. Du lebst in der Scheinwelt. Menschen können toxisch sein. Hoffentlich nicht dein Pastor, aber vielleicht dein Chef oder deine Freunde vom Fußballclub oder dein Nachbar, einfach Menschen, wo du merkst. Und manchmal ist die Verwandtschaft, und es ist schwierig, sich von der Verwandtschaft abzukoppeln, aber manchmal sind es Menschen, die einen schlechten Einfluss auf dir, manchmal sind es Orte. Es kann der Bolzplatz sein, es kann die Bude im Dorf sein, es kann die Sauna sein, die dir nicht gut tut. Kann deine Werkstatt sein, die dir nicht gut tut. Manchmal ist das Internet. Es gibt so viele gute Sachen im Internet. Und ich glaube, keiner von uns wäre mehr in der Lage zu leben. Also alle Kochrezepte sind im Internet. Alle Kuchenrezepte sind im Internet. Wie willst du kochen, wenn du kein Internet hast? So, alle Predigten sind im Internet. Was willst du predigen, wenn dir keiner dir... So, wir alle leben mit dem Internet. Und gleichzeitig ist es wichtig, irgendwie einen Umgang zu finden, wo wir uns schützen vor den negativen Einflüssen des Internets. Pornografie ist so weit verbreitet, ohne irgendjemand in Sippenhaft zu nehmen, sind nicht nur die Männer. Pornografie ist so ein Riesenfeld. Früher, vor 20, 30 Jahren, musstest du irgendwie zum Kiosk gehen und irgendwie in der schmutzigen Abteilung dann irgendwie 3 Zeitschriften mitnehmen. Heute ist es ein Klick. Heute wird es auf dem Schulhof geteilt. Für Menschen, die ein anderes Werteverständnis haben, wie vielleicht du und ich als Christen, die schämen sich gar nicht dabei, wenn sie es schauen. Die teilen das fröhlich wie das 3:0 vom FC Bayern München am letzten Spieltag oder was auch immer. Aber wir merken, es macht was mit Menschen, wenn du es konsumierst. Es verändert dein Frauenbild, es verändert dein Selbstbild. Du siehst nie so aus wie die im Fernsehen. Deine Sexualität ist nicht die von denen. Deine Ehe sieht anders aus. Und du fängst an, in so einer Blase zu leben. Wenn du feststellst, dass du Menschen in die Augen schauen kannst, ohne dass irgendwelche Gedanken ablaufen, dann merkst du, dass toxische Einflüsse, was mit deiner Seele machen. Und es ist wichtig, dich nicht nur vor körperlich toxischen Einflüssen zu schützen, auch deine Seele vor toxischen Einflüssen zu schützen. Manches von dem, was genannt wurde, ist nicht per se schlecht. Manchmal macht es die Dosis. Manchmal macht es einfach die Dosis. Sag mal, ganz banal, 3 Kugeln Vanilleeis können deiner Seele unheimlich gut tun, während 5 Liter Vanilleeis deine Seele zerstören können. 2 Kopfweh-Tabletten im richtigen Moment können den ganzen Tag retten und einen Eheabend. Das war ein schlechter Witz. Das sollte kein Witz sein. 2 Kopfweh-Tabletten können den Familienausflug retten, so das wollte ich sagen. Aber eine ganze Schachtel kann dein Leben kosten. Manchmal macht es die Dosis. Es gibt Menschen, die haben einen schlechten oder niedrigen Eisenwert im Blut und es führt zu Müdigkeit, zu Erschöpfung, zu Blassheit, zu Kraftlosigkeit. Und es ist wichtig, Eisen zuzuführen durch Tabletten, durch Nahrungsergänzungsmittel, wie auch immer. Aber was interessant ist, zu viel Eisen hat denselben Effekt wie zu wenig Eisen. Wenn du zu viel Eisen hast, kriegst du deinen Körper nicht mehr verarbeitet und es lagert sich ab in der Leber, im Herzen und welchen inneren Organen. Und dass dieselben Symptome, Schlapp, energielos, kraftlos, wenn du zu wenig Eisen hast. Und es gibt Dinge, die in einem gesunden Maße gut tun, aber in einem ungesunden Maße ungesund sind. Es ist gut, ein bisschen Nachrichten zu schauen, ein bisschen sich zu bilden, ein bisschen zu wissen, was da draußen außerhalb vom Ries noch alles passiert. Aber wenn du zu viele Nachrichten schaust, kannst du dein Leben schwer machen. Wenn du dich nur noch mit Kriegen, nur noch mit Krisen, nur noch mit Inflation, mit Zinsanstieg, mit Gesundheits... Wenn du nur noch die Krisen der Welt wahrnimmst, dann kann dein Leben ermatten und du kannst die Hoffnung für ein gutes Morgen komplett verlieren. Nicht, weil Nachrichten schlecht sind, sondern weil die Dosis falsch gewählt war. Ich glaube, es ist auch gut, hin und wieder mal eine kritische Berichterstattung zu lesen, mal was sich reinzuziehen, was gegen den Mainstream des Journalismus spricht und mal ein paar andere Quellen sich reinzuziehen. Aber wenn die Dosis falsch gewählt ist, kannst du dein Leben komplett aus der Bahn werfen. Auf einmal sind alles Betrüger, auf einmal sind alle falsch, auf einmal ist alles Fake News und du bist der Einzige, der weiß, was wirklich passiert auf diesem Planeten. Manchmal ist die Dosis. Jesus sagt, ein bisschen Sauerteig verdirbt den ganzen Teig. Nicht gut ist, worauf ihr stolz seid. 1. Korinther 5, Vers 6, nicht Jesus Paulus. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsauert? Schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid. Manches fängt klein an und breitet sich aus. Wäre den Anfängen, wäre vielleicht ein Begriff, der gut ist, sich zu merken. Wenn wir die Nachrichten von Kindesmissbrauch hören, dann sagen uns die Menschen, die damit auskennen, dass Kindesmissbrauch ganz oft mit Grooming beginnt. Groom ist im Englischen einerseits der Bräutigam, aber Groom ist auch der Stallbursche. Der Stallbursche, der das Pferd striegelt, pflegt und streichelt. Und Grooming ist das, was die Spezialisten nennen, wenn ein Kindermissbrauch, ihr wisst, was ich meine, wenn Täter ihre Opfer gefügig machen, wenn Täter anfangen, Lollis auf dem Spielplatz zu verteilen, Spielzeuge, ein Geschenk, anfangen, über den Kopf zu streicheln, bisschen eine zu lange Umarmung, wenn Täter anfangen, Vertrauen aufzubauen zu Kindern, wenn Täter anfangen, übergriffig zu werden, am Anfang, dann beschreiben das die Spezialisten mit Grooming. Und was wir verstehen müssen, ist, der Teufel ist der Meister des Groomings. Der Teufel weiß es, wie er Menschen anfüttert. Der Teufel weiß, dass wir hier einen Köter und noch einen Köter und noch einen Köter und noch eine Barriere überschritten. Und irgendwann bist du drin in einer Sache, wo du denkst, wie bin ich da reingekommen? Grooming. Manches fängt klein an. Adam und Eva sind nicht sofort in Sünde gestürzt, damals im Garten Eden. Sie haben einfach nur mit der Schlange gesprochen. Ich kann es verstehen, wenn du zum ersten Mal in deinem Leben eine sprechende Schlange sprichst, dass es dich neugierig macht. Und die Schlange sagt, hat Gott wirklich gesagt? Und das Beste, was Eva hätte tun können, ist die kalte Schulter zeigen und sagen, interessiert mich nicht. Geh mit meinem Adam am Strand spazieren. Hab Besseres zu tun. Also sie lässt sich ein auf ein Gespräch. Hat Gott wirklich gesagt? Es stimmt nicht, dass wenn ihr von dieser Frucht esst, dass ihr sterben werdet. Wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sein wie Gott. Und der Teufel fängt an, so einen Schritt nach dem anderen, sich in das Denken von Eva rein zu manövrieren. Toxische Einflüsse. Manches, was für einen Moment ertragbar ist, wird auf Dauer gefährlich. Ich war mal bei den Pfadfindern und da macht man auch viele Wanderungen. Und dann als Jugendlicher habe ich mir ein paar gute Wanderschuhe gekauft, so richtig echt Leder und so. Kleines Vermögen damals gekostet, es hätte 3 Sneakers gereicht von Adidas. So, aber es mussten diese Wanderschuhe sein, weil du willst ja nicht der Einzige mit nassen Füßen sein, wenn du mal eine Wanderung machst bei den Rangern. Und was ich festgestellt habe, was ich faszinierend fand, ist, wenn in diesem neuen Wanderschuhen echt Leder, wasserfest und so, konntest du, wenn das Bächle nicht zu tief war, dass das Wasser oben rein lief, konntest du problemlos durch den Bach laufen. Hat nichts gemacht. Waren imprägniert. Aber während du mit denselben Schuhen problemlos durch den Bach laufen konntest, konntest du mit denselben Schuhen nicht eine halbe Stunde durch nasses Gras laufen. Und ich dachte, wie kann das sein? Ich habe festgestellt, der Unterschied ist die Dauer. Manches kann unsere Seele für einen kurzen Moment ertragen, weil wir geschützt sind, weil wir imprägniert sind, weil wir es nicht gleich ganz tief reinlassen. Und nicht alles im Leben lässt sich vermeiden. Manchmal sehen wir Dinge, manchmal hören wir Dinge. Und das Gute ist, dass unsere Seele durchaus auch manches aushalten kann. Aber wenn es permanent ist, wenn es chronisch ist, wenn es dauerhaft ist, wird irgendwann der beste Wanderschuh undicht. Nasses Gras ist schlimmer als ein Bächle. Und möchte dir Mut machen, dein Leben mal durchzuscannen und zu sagen, wo ist es gut, vorsichtig zu sein. Vier Tipps abschließend noch. Gift ist kein Spielzeug. Es gibt Dinge, mit denen sollten wir nicht spielen. Nicht alles ist gleich verboten. Nicht alles ist gleich verboten, aber nur weil es nicht verboten ist, heißt noch lange nicht, dass es gut ist. Es ist nicht verboten, sich voll zu fressen, aber ob es gesund ist, ist eine andere Frage. Es ist auch nicht verboten, sich massiv zu verschulden, steht nirgends in der Bibel. Aber ob es gut ist für unsere Seele, ist eine andere Frage. Und Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Gift ist kein Spielzeug. Weiß nicht, wer von euch schon mal Bachelor geschaut hat? So, muss man nicht. Aber vielleicht schon mal gehört. Und ich sage gar nicht, das ist ja fast schon Comedy. Also ein Mann und 20 Frauen und so, das hat mit dem echten Leben nichts zu tun. Das ist Film. Und wir alle, jeder, der vorm Fernseher sitzt, weiß, das ist eine Show. Und es gibt auch andersrum, eine Frau und 20 Männer und so. Und trotzdem suggeriert es uns so eine komplett falsche Vorstellung von Dating. Wie wenn es in Ordnung wäre, wie wenn es normal wäre, 20 Frauen gleichzeitig zu daten. Wie wenn es möglich wäre, in einem Gespräch rauszufinden, ob das die Frau des Lebens ist. Wie wenn es in Ordnung wäre, ein bisschen knutschen, ein bisschen fummeln. Und am nächsten Tag die andere, um mal zu gucken, wo es sich besser anfühlt. Was für eine kranke Vorstellung von Dating. Und wir alle wissen, es ist nicht echt. Und trotzdem, jetzt bist du Single, jetzt bist du jung, jetzt bist du ein Teenager und die Hormone fahren Achterbahn und du sitzt davor und denkst dir, wie schön wäre das. Und auf einmal lässt man sich auf Menschen ein, wo man sich mit normalem Verstand niemals einlassen würde. Einfach nur, weil man auch mal gedatet werden möchte. Weil man denkt, das läuft halt so. Hier ein Gespräch, dort ein Gespräch, hier mit dem, dann mit dem und so. Und wir merken, Gift ist kein Spielzeug. Überleg dir gut, was du aushalten kannst, was gesund ist und wo es gefährlich ist und Bau eine Sperrzone um deine Seele. Etabliere eine Sperrzone um deine Seele. Vor zwei Jahren, wo ich Vorsitzender geworden bin vom VIA Movement, Gospel House, auch nochmal mit mehreren Standorten und so, habe ich mich zusammengesetzt mit meiner Frau und gesagt: Schatz, wo ist es gut, Sperrzonen aufzubauen, um nicht in Gefahr zu kommen oder in Verruf oder einfach um geschützt zu sein? Und völlig random ist uns eingefallen, dass es nicht gut ist, wenn ich als Mann mit einer einzelnen Frau allein im Auto sitze. Sag nicht, dass es schlimm ist, sag nicht, dass es verboten ist, aber man muss es auch nicht machen. Wir haben festgestellt, dass selbst wenn nichts dran ist, wenn du es nicht beweisen kannst, hast du ja auch schon ein Problem, wenn dir jemand was Böses will. Und wir haben uns gefragt, wie können wir uns schützen, wie kann ich mich schützen, wie können wir uns als Ehepaar schützen, als Familie, wie können wir unsere Kirche schützen, wie können wir unser Movement schützen, dass nicht irgendwann einer kommt und irgendwas beschuldigt und du stehst da und du weißt, es war nichts, aber du kannst es nicht beweisen. Und ein Ding, das wir gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, wenn du im Auto unterwegs bist, nimm nie eine einzelne Frau mit. Nimm zwei Frauen mit. Nimm eine Jugendgruppe mit. Nimm einen Pastor mit. Und manchmal ist gar nicht so schwer. Ich war dann kurz drauf im Office. Meine Assistentin erzählt mir, dass sie nach Hause fährt, mit dem Zug von Winneton, das ist unser Office, über Stuttgart nach Ludwigsburg. Und ich wusste, ich hatte einen Anschlusstermin an das Office-Meeting, muss einmal quer durch Stuttgart durch. Es war abends irgendwie 5:30. Und ich wusste, ich fahre genau die Strecke, die sie mit dem Zug fährt. Aber ich wusste in meinem Herzen, dass ich einen Deal ausgemacht habe mit mir und meiner Frau, keine Frau mitzunehmen. Und auf einmal ist es so eine Wertekollision. Als Gentleman denkst du, komm hier nicht mit. Bist du zur Bushaltestelle, zum Bahnhof, dorthin, du brauchst eine Stunde. Ich hatte mit ihm bis in 20 Minuten dort. Das ist für mich kein Problem, für dich kein Problem. Aber da war dieser Wert, gesagt, lass uns vorsichtig, lass uns eine Sperrzone aufzubauen. Nicht, weil ich meiner Assistentin nicht traue oder mir nicht traue, aber einfach nur um eine Sperrzone. Wenn du heute nach Tschernobyl gehst, dann kommen ab einer bestimmten Zone kommen Warnsignale, ab hier wird es gefährlich. Da bist du nicht gleich tot, wenn du mal drüber läufst, aber ab einer gewissen Zone wird es gefährlich und da solltest du dich nur reinbegeben mit einem Schutzanzug, mit einer Atemausrüstung oder whatever. Hin und wieder, ganz selten, nehme ich auch mal eine Frau mit. Vor zwei Wochen eine Frau, wir haben ein Leitungsteam-Treffen gehabt in Aalen, wir haben zwei Frauen im Leitungsteam in Aalen und eine wohnt direkt auf dem Weg von mir, Wallerstein-Röhlingen, nach Aalen. Und jetzt hat sie sich vor zwei, drei Wochen in der Schule als Lehrerin den Knöchel gebrochen. Und jetzt kann die nicht Auto fahren. Und die Frage war, wie kriegen wir die Tamara zum Leitungsteam-Treffen? Und die schreibt mich an und sagt, Stefan, kannst du mich mitnehmen? Und ich denke mir, eigentlich nicht. Und ich sage, Schatz, was sollen wir machen? Eigentlich haben wir einen Deal, der mit keiner Frau im Auto sitzt, alleine. Jetzt hat sie sich Knöchel gebrochen, kann sie auch nichts dafür. Und wir brauchen 20 Minuten von Röhlingen nach Aalen. Was sollen wir machen? Meine Frau sagt, komm Schatz, ist okay, nimm die mit. Das ist nicht gleich Sünde. Aber steht in den Gedanken von der Sperrzone. Da geht es nicht um Schuld und Sünde, sondern einfach um Vorsicht. Hab's dir mitgenommen, wir kommen in Aalen an, die Sitzung läuft zu Ende und so. Bevor wir losfahren in Aalen, schreibe ich nochmal, Schatz, wir fahren jetzt los. Warum mache ich das? Damit meine Frau weiß, jetzt fahre ich los und in 35 Minuten bin ich zu Hause. Und wenn ich in der Stunde immer noch nicht zu Hause bin, dann ist ordentlich Gefahr in Verzug. Und es hilft ihr zu wissen, jetzt fährt er los und jetzt ist er zu Hause. Und mir hilft es zu wissen, ich habe genau 35 Minuten, um von A nach B zu kommen. Da spielen Blitzer keine Rolle, da gehst du deine Ehe. Da gibst du einfach Gas, um sicherzustellen, dass du rechtzeitig zu Hause bist. Katrin, meine Frau, liebt einen guten Wein. Also gut ist relativ, gut ist für meine Frau die Mischung zwischen günstig und lecker. Wenn er zu teuer ist, wird es automatisch, das verdirbt den Geschmack. So, aber ein leckerer, günstiger Wein ist das, was ihr Herz erfreut. Und nach einem anstrengenden Tag, wenn die Kinder im Bett sind und so, Mama sagt, komm Schatz, trinken wir noch was. Und dann gießt sie einen Wein ein, ich mag keinen Wein, ich trinke dann Traubensaft, weil es geht nur um die Symbolik. Also wir sitzen auf dem Boden, es geht einfach ums Anstoßen. Dann sitzen wir auf dem Wohnzimmer und dann stoßen wir einmal an und dann reflektieren wir nochmal den Tag und schön. Und da ist überhaupt nichts Schlechtes dran, abends mal ein Viertel zu trinken oder ein Bier oder was immer dein Geschmack ist. Aber meine Frau hat für sich den Deal gemacht, sie will nie 2 Tage nacheinander Alkohol trinken. Ich bin immer wieder mal unterwegs, auch mal 3 Tage oder 4 Tage mit Übernachtung, sie ist allein zu Hause. Unser Schatz möchte nie in die Situation kommen, zu Hause zu sitzen und denken, komm, eines geht noch. Und ob das dann Frust ist oder ob das dann Belohnung ist oder was immer. Und einfach eine Sperrzone aufzubauen und sagt, ein Tag Alkohol, am nächsten Tag kein Alkohol. Das ist nicht das Gesetz der Meder und Perser. Ich hoffe, ihr versteht die Intention richtig. Wir glauben an Gnade, wir glauben an Vergebung, wir glauben, dass Gott für dich ist, dass Gott das Beste will. Wir glauben, dass Gott vergibt und wir haben nicht die neue Richtung als Gospelhaus eingeschlagen. Wir sind auch nicht legalistisch, also gesetzlich geworden und bewerten das Leben in schwarz und weiß, in richtig und böse. Aber weil ich festgestellt habe, das Leben ist so bunt und jeder einzelne von uns muss für sich einen Weg finden, wie er da gut sich durchnavigiert. Es gibt Filme, die sind FSK 16 und die kann man anschauen. Schindlers Liste, weiß nicht, wie der gelistet ist. Ist schrecklich, ist brutal. Es gibt einen Grund, warum der nicht für Kinder freigegeben ist. Aber es ist gut, sich mal mit deutscher Geschichte auseinanderzusetzen, das auf sich wirken zu lassen und auszuhalten. Passion Jesu Christi ist ein brutaler Film, der die Geißelung, die Folter und die Kreuzigung von Jesus Christus sehr, sehr bildlich zeigt. Und es ist nicht für jeden gut. Aber es kann was mit deinem Glauben machen, wenn du siehst, wie Jesus gelitten hat, um dich freizukaufen von Schuld und Sünde. Und dann gibt es wieder andere Filme, eingangs gesagt Kinderfilme, die mit so viel Spuk, Zauber und Magie voll sind, dass ich denke, die brauchst du als Erwachsener nicht gesehen haben. Und am Ende geht es darum, für dich einen Weg zu finden, was ist gut, was kann ich handeln. Und meine Empfehlung ist, Gift ist kein Spielzeug. Erster Gedanke, zweiter Gedanke, etabliere eine Sperrzone in deinem Leben. Auf der Folie steht 1. Petrus 1, Vers 4, ich meine, es ist Jakobus, prüfst zu Hause nach, 1, Vers 14, da heißt es, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Und jetzt kommt es danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie die Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Die Termini, die in diesem Vers verwendet werden, sind dieselben Termini wie bei einer Empfängnis und bei einer Geburt. Die Begierde, wenn sie empfangen hat, bringt die Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, wenn sie groß geworden ist, gebiert den Tod. Was uns dieser Vers zeigt, ist, dass es einen Status gibt oder ein Stadium gibt, wo Begierde noch keine Sünde ist, aber wo Begierde empfängt. Und wenn Begierde empfängt, ist es immer noch keine Sünde, aber es führt unweigerlich zur Sünde, es sei denn, jemand greift ein. Es ist so wertvoll, wenn du dein Leben reflektierst, zu gucken, wo sind die Momente in meinem Leben, wo Begierde empfängt. Wo es noch keine Sünde ist, aber wo Begierde empfängt und eine Dynamik einsetzt, die du nicht mehr gestoppt bekommst. Mal ein ganz banales Beispiel. Der Sommer kommt, die Badesaison, die Bikini-Saison und du nimmst dir vor, ich mache nochmal eine Diät und ich reduziere Zucker komplett für die nächsten Wochen bis Ostern, Fastenzeit. So, jetzt ist es nicht verboten, in der Fastenzeit, in der Diät, wenn du auf Zucker verzichten möchtest, zur Eisdiele zu gehen. Einfach mal anzuschauen, was es an neuen Sorten gibt. Schoko, Vanille, Erdbeer, Joghurt, Zitrone, Tiramisu, After Eight. Es ist völlig in Ordnung, wenn du dich mit ein paar Freunden triffst und dich an den Tisch sitzt und jeder bestellt, es gibt so ein, wie heißt das? Latin Lover ist unser Lieblingseisbecher. Komischer Name, aber das ist so ein Erdbeershake mit Obst und Joghurt-Eis. Kann ich sagen, wenn es 30 Grad plus hat, ein Latin Lover, köstlich. Und es ist in Ordnung, mit 3 Freunden in die Eisdiele zu gehen und jeder bestellt sich sein Ferrero Rocher und sein Mickey Mouse und sein Latin Lover und so. Und du sitzt nebendran und sagst, ein kleines Wasser bitte. Das ist völlig in Ordnung. Das kannst du machen, das ist keine Sünde. Aber ob es weiß ist, ist eine andere Frage. Ich kenne Menschen in meiner Familie, welche im Gospelhaus auf den Parkplatz fahre und mein Auto abstelle und in die Stadt zu laufen, hat die Begierde schon empfangen. Das ist eine Frage der Zeit. Ich werde die Eisdiele finden, garantiert. Und ich kann mir noch so fest vornehmen, heute esse ich kein Eis. Und ich laufe dort hinten ins Tor rein und ich rieche schon das Eis. Und die Leute kommen mir entgegen. Das Wasser läuft im Mund zusammen. Und ich stelle mich hinten an die Schlange an, mit dem festen Vorsatz, ein kleines Wasser zu bestellen. Und ich weiß, es wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren. Und es gibt Menschen, du sitzt vielleicht hier drin und denkst dir, wo ist das Problem? Jeder Mensch ist anders gestrickt. Die Kunst ist herauszufinden, wo in meinem Leben ist der Moment, wo die Begierde empfängt. Und das sprechen wir nicht von Sünde, sondern wir sprechen von Weisheit. Für dich rauszufinden. Es gibt Menschen, die können nachts um 12 am Computer sitzen, ihre E-Mails beantworten, das ist kein Problem. Machen ihre E-Mails, schauen noch kurz die Fußballergebnisse vom Wochenende an, machen den Computer zu und gehen schlafen. Großartig. Aber es gibt Menschen, die sollten nachts um 12 nicht mehr alleine vom Computer sitzen. Und wenn du schon vom Computer sitzt, dann lass das Licht an. Bau eine Sperrzone, schließ die Türe nicht ab. Stell sicher, dass deine Frau deinen Internetverlauf jederzeit checken kann. Hab kein Passwort auf dem Handy, das niemand sonst in deiner Familie hat oder whatever. So realisiere für dich, wo ist der Moment, wo Begierde noch keine Sünde ist, aber wo Begierde empfängt und es unweigerlich zur Sünde führt. Und dann baue eine Sperrzone um dieses Gebiet drum auf und stell sicher, dass du gut verhütest, um in dieser Vokabular zu bleiben. Und trotzdem, und so realistisch sind wir auch, wird es Momente geben in unserem Leben, wo es uns nicht gelingt. Und es ist nicht großartig, aber es ist auch nicht der Weltuntergang. Aber wenn es passiert, ist es wichtig, dass wir gut mit umgehen. Das ist mein dritter Gedanke. Zögere nicht, das passende Gegengift einzunehmen. Für fast jedes Gift in der Tierwelt gibt es ein Gegengift. Wenn du schnell genug beim Arzt bist, dann gibt es ein Gegengift, das dein Gift verändert, reduziert, deinen Körper dazu führt, dass es schneller ausgeschieden wird, wie immer das genau funktioniert. Aber es gibt ein Gegengift. Und wenn Sünde, wenn Begierde in deinem Leben empfangen hat, wenn Sünde hervorgekommen ist, dann stell sicher, dass du so schnell wie möglich zu dem Gegengift kommst. Die Bibel sagt, es ist das Blut Jesu, ganz fromm ausgedrückt, das Blut Jesu reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir unsere Sünden bekennen, 1. Johannesbrief 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Es gibt einen Ausweg. Auch an den Tagen, auch in den Bereichen, wo wir in Sünde fallen, gibt es einen Ausweg. Wir wollen nachher gleich das Abendmahl feiern. Und wenn wir das Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns daran, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist. Dass sein Leib gebrochen ist und dass sein Blut vergossen wurde. Jesus sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. So oft ihr davon trinkt, erinnert euch daran, was ich für euch getan habe. Egal, was gestern war, egal, was die letzten Wochen war, wenn wir nachher das Abendmahl feiern, bist du eingeladen, es zu dir zu nehmen und dich daran zu erinnern, dass Jesus für deine Schuld bezahlt hat. Du kannst frei sein. Niemand von uns muss mit Verdammnis durchs Leben gehen. Jemand hat mal gesagt, die Reife deines Glaubens drückt sich dadurch aus, wie schnell du Gnade in Anspruch nimmst, nachdem du gefallen bist. Manchmal braucht es Wochen, weil der Teufel uns einredet, jetzt war es zu viel. Das kann dir Gott niemals vergeben. Du warst mit derselben Geschichte, warst du doch gestern erst beim Kreuz. Und der Teufel kommt, alles, was er versucht, ist, dass das Gift so lange wie irgendwie möglich in deinem Körper wirksam bleibt. Er versucht, dich abzuhalten von dem Gegengift, von Gnade, weil er weiß, dass Gnade die Verdammnis eliminiert. Letzter Gedanke. Manchmal braucht es einen Arzt. Manchmal reicht ein Gegengift alleine, das wir für uns im Verborgenen, im stillen Kämmerlein zu uns nehmen, nicht aus. Manchmal braucht es einen Arzt. Und ich weiß, theologisch gesehen ist Jesus der Arzt. Aber lass mich das Bild mal in eine andere Richtung interpretieren. Jakobus Kapitel 5, Vers 16 heißt es, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das klingt so nach Beichte. Aber wisst ihr, nur weil Beichte katholisch ist, ist es lange nicht schlecht. Ich glaube, wir haben was verloren. Uns von Zeit zu Zeit ehrlich zu machen. Menschen in unserem Leben zu haben, wo wir sagen können, gestern war überhaupt nicht gut. Kannst du mal für mich beten? Wisst ihr, wenn du mal mit so einem Arzt sprichst, der schon ein paar Jahre im Geschäft ist, der hat alles schon gesehen, den schockt nichts mehr. Sprich mal mit einem Polizisten und dann. Und es gibt Menschen, die genügend Weisheit und genügend geistliche Reife haben, um auszuhalten, was in deinem Leben schiefgegangen ist. Und manchmal ist es gut, einfach Licht in die Finsternis reinzulassen, aufzuhören, alleine zu kämpfen und jemand anderes als Partner mit reinzuholen. Muss nicht immer der Ehepartner sein. Aber es ist gut, jemanden zu haben, wo du Vertrauen hast. Es ist ein paar Jahre her, es war unmittelbar vor Weihnachten. Es war irgendwie ein volles Jahr und es gab auch ein paar Krisen im Gospelhaus. Und wir haben einfach froh gefühlt, dass das Jahr bald zu Ende ist. Wir haben uns auf den Heiligabend Gottesdienst gefreut. Alles war zugespitzt auf dieses Highlight im Stadtsaal in Klösterle. Und ich kriege einen Telefonanruf von einem aus unserem Leitungsteam aus Aalen, der sagt: Stefan, unsere Mitarbeiterin hat bei unserem YouTube-Kanal die aktuellen Folgen der Kids Church hochgeladen. Und während sie dieses Video hochgeladen hat, ist ihr aufgefallen, dass es in diesem YouTube-Kanal, in diesem Verlauf, zwei Videos drin sind, die da überhaupt nicht hingehören. Zwei Videos, die man als gläubiger Mensch nicht schauen sollte. Und sie hat schon rumgefragt, Joshua, der damals verantwortlich war für diesen Account, ob er eine Idee hat, ob er es vielleicht sogar war. Und keiner konnte sich erklären, wie diese zwei Videos in diesen Verlauf reinkommen. Und so hat er sich bei mir gemeldet und gesagt: Stefan, was machen wir da damit? Und ich denke mir, keine Ahnung, ich schaue es mir mal an. Und ich logge mich ein in diesen Account und scanne so diesen Verlauf. Und ich sehe diese zwei Videos und realisiere, dass es ich war. Zum Glück nur YouTube. Aber zwei Videos, die man nicht schauen sollte. Und ich realisiere, das war ich. Und die Stimme in meinem Kopf sagt: Niemand wird dich verdächtigen. Niemand kommt auf die Idee, dass du das warst. Schieb's auf jemand anderen. Kehr's unter den Teppich. Lass einfach gut sein. Und die andere Stimme in meinem Herzen wusste, dass es falsch wäre, es zu leugnen. Dass es gefährlich wäre, es als Sauerteig einfach gären zu lassen. Ich rufe Michael an und sage: Michael, ich habe rausgefunden, wer es war. Du wirst es nie glauben. Es war ich. Und wir schauen uns an am Telefon und denken uns: Was machen wir jetzt? Der Pastor war es. Und wisst ihr, manchmal brauchst du einen Arzt. Bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Sagt Michael: Lass uns das Leitungsteam von Aalen zusammen trommeln. Ich komme vorbei, zwei Tage vor Weihnachten. Lass uns reden. Ich komme dort an, erkläre meiner Frau, warum ich nochmal nach Aalen muss. Entschuldige mich, wir drücken uns nochmal. Ich fahre nach Aalen, sage: Jungs, ich habe rausgefunden, wer es war. Das war ich. Ich wollte euch nur sagen, es tut mir unendlich leid. Ich bitte euch um Vergebung. Es gibt keine Leichen im Keller, das ist keine chronische Geschichte. Ich war irgendwie unterwegs, bin abends heimgekommen, auf dem Sofa gesessen, habe die E-Mails beantwortet, noch ein bisschen rumgesurft und lande auf diesen zwei Videos, klick die an und denke mir nach kurzem: Wie blöd bin ich eigentlich? Mach den Computer zu, sag: Gott, du kennst mein Herz, vergib meine Schuld. Und geh schlafen und denk: Erledigt. Aber da war dieser Internetverlauf. Und wisst ihr, manchmal ist es gut, wenn Dinge ans Licht kommen. War keine große Geschichte, war keine chronische Geschichte, aber manchmal gibt es Momente, wo du einfach auf dem falschen Fuß erwischt wirst. Und es ist gut, wenn Licht reinkommt. Wir saßen in Aalen am Tisch, haben uns in die Augen geschaut, haben Vergebung ausgesprochen, haben geklärt, wie wir mit umgehen, haben ausgemacht, dass ich Richard und Helen, unsere Coaches aus Melbourne, einmal informiere. Wir haben ausgemacht, dass Richard und Helen hin und wieder mal nachfragen, sagt: Stefan, alles safe bei dir? Was machen sie? Immer wieder mal, wenn wir zoomen, sagt Richard, alles klar bei euch? Und wir fragen sie: Katrin, wie geht es eurer Ehe? Halte ich kurz die Luft an, hoffe, dass sie lächelt. Und dann geht es wieder weiter. Und es ist gut, es ist wertvoll, Menschen zu haben, denen man vertrauen kann. Es war ein peinlicher Moment, aber es war ein wertvoller Moment, in diesem Raum zu sitzen und zu wissen, jeder von uns hat Schuld und Sünde in irgendeiner Ecke. Keiner wirft mit Steinen. Nur weil du einen Titel hast, bist du automatisch kein Heiliger. Es ist gut, in einem Raum zu sitzen mit Freunden und zu wissen, da ist Gnade. Wir beten füreinander. Wir stärken uns. Ich wünsche das so sehr. dass du, wenn du hier zum Gospelhaus gehörst, dass du nicht nur eine nette Predigt hörst und einen guten Kaffee mit nach Hause nimmst. Ich wünsche dir, dass du Freunde findest, wo du Vertrauen hast. Wo du mit deiner Gartenzeitschrift, mit deinem Insta-Account, mit deinem Horrorfilm, mit deinem Videospiel und mit deinem, was immer für ein Umfeld du hast. Und manchmal sind wir gar nicht selber schuld, manchmal ist einfach da und wir leben in dieser Familie oder wir arbeiten in dieser Firma. Aber es ist gut, Menschen zu haben, wo wir mal zum Arzt gehen können und sagen, da drückt der Schuh, können wir mal beten. Lade dich ein, aufzustehen. Was wir gemeinsam tun wollen, ist das Abendmahl feiern. Um uns daran zu erinnern, dass egal in welchem Bereich unseres Lebens Begierde empfangen hat, die Gnade Jesu größer ist. Das Abendmahl geht durch die Reihen, wir werden Songs singen, du bist eingeladen von ganzem Herzen, das Abendmahl zu dir zu nehmen. Das ist nichts Mystisches. Die Kraft liegt nicht in diesem Brot oder in diesem Traubensaft, sondern in der Erinnerung an das, was Jesus für uns getan hat. Und gleichzeitig wollen wir einfach auch anbieten, wenn du möchtest, hinten sind ein paar Leute vom Gebetsteam. Wenn du sagst, wäre schön, jemand betet für mich, segnet mich, spricht mir Stärke zu, spricht mir Kraft zu, Weisheit zu, Licht rein, was immer. Niemand wird irgendwas denken, aber es ist gut, Gebet in Anspruch zu nehmen und zu erleben, dass wir gemeinsam stärker sind als alleine. So, wenn du das möchtest, werden wir den Song singen. Nimm das Abendmahl zu dir. Hinten stehen ein paar Leute vom Gebetsteam. Und lass uns beten, auch wenn es ein ganz anderes Thema ist, für einen Job, für Gesundheit, für deine Familie. Lass uns gemeinsam beten, weil wir gemeinsam stärker sind als alleine.